Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Für mich gilt eine Hochzeit als nicht richtig geschlossen, wenn Rolf Seelmann-Eggeberg nicht dabei war. Das hat mal der ARD-Programmchef Günther Struve gesagt. Und in der Tat, von Lady Di bis zu William und Kate. Über Generationen hat er die Royals begleitet, war in sämtlichen Königshäusern Europas gern gesehener Gast, kennt sich bei den Verwandtschaftsbeziehungen und Verstrickungen im Hochadel aus wie kein Zweiter und sagt dennoch, mein Herz schlägt eigentlich nicht nur für königliche Paläste, sondern auch für die Hütten Afrikas. Herzlich willkommen, Rolf Seelmann-Eggeberg.
Dankeschön, hallo.
Schönen guten Morgen. Sie sind ja heute quasi an den Anfang Ihres Wirkens zurückgekehrt ins Radiostudio. Bevor Sie zum Fernsehen gekommen sind, haben Sie viele Jahre Radio gemacht. Wie vertraut fühlt sich das für Sie heute an, im Studio zu sitzen?
Also es ist immer sozusagen mein liebstes Medium gewesen. Ich habe auch viel geschrieben, natürlich für Zeitung und so. Aber der Hörfunk hatte immer etwas Besonderes. Man wusste nicht ganz genau zum Beispiel, wie der Kerl aussieht. Aber man hörte genauer hin und man kriegte mit, wie er es machte. Also das war immer für mich was Erfreuliches. Ich muss allerdings sagen, wenn ich heute ein Studio wie dieses hier, Ihres, betrete, dann ist das fast eine andere Welt. Denn damals umgaben einen Toningenieure und Menge Personal. Heutzutage ist man ja sozusagen sein eigenes Personal.
Genau.
Und da muss man im Grunde, abgesehen von dem, was man journalistisch mitbringt, auch noch technisch eine ganze Menge drauf haben.
Ja, und das Schöne ist natürlich, dass die Hörer uns auch nicht nur hören, sondern auch sehen können im Studio-TV. Wenn Sie Ihren Rechner hochfahren, dann haben Sie auch das Bild, das es früher nur beim Fernsehen gab. Radio hatte bei Ihnen aber damals trotzdem natürlich noch eine andere Bedeutung. Sie haben eine Autobiografie geschrieben, in Hütten und Palästen heißt die. Und da beschreiben Sie, dass wenn Sie für eine Radio-Ausstrahlung irgendwo hingefahren sind früher, am Ortseingang auf Blaskapellen standen und Marschbliesen oder es einen Umtrunk gab. Also war schon auch eine schöne Zeit, denke ich mir.
Das war eine schöne Zeit und das war die Zeit, als der Hörfunk wirklich das eigentliche Leitmedium war. Wenn man irgendwas wissen wollte, schaltete man sofort das Radiogerät an. Das hat sich dann eben dadurch, dass ein noch wichtigeres, größeres Medium sich unserer bemächtigt hat, das Fernsehen natürlich entsprechend verändert. Statt der Kapelle, die auf die einen kleinen Hörfunkübertragungswagen wartete, stand eine Kapelle da, die nun also das ganze Fernsehreich umfasste, also Ton und Bild und weiß der Himmel, Antennen. Im Anfang gab es immer Schwierigkeiten, den richtigen Sender zu finden und live auszustrahlen, aber das hat sich natürlich alles sehr verändert.
Rolf Seelmann-Eggeberg, wir werden gleich noch über Ihr bewegtes Leben sprechen. Ein Leben, das sich nicht, wie viele denken, nur in den Adelspalästen abgespielt hat, sondern auch in der Armut Afrikas, dem Kontinent, der Ihnen wie kein anderer ans Herz gewachsen ist. Ich habe mal zu Beginn der Sendung, damit wir den Mann hinter dem bekannten Namen noch etwas besser kennenlernen, einige Satzanfänge vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Okay.
Das Schöne an meinem Beruf ist,
dass er mir die vielseitigsten Möglichkeiten, insbesondere was Reisen angeht, präsentiert.
Wenn ich mir einen Interviewpartner frei aussuchen könnte, wäre das?
Na, ich glaube, im Augenblick die sozialdemokratische Spitze des Landes, denn man weiß ja nicht, wer die Spitze sein wird. Insofern würde ich mich darauf gerne konzentrieren im Augenblick.
Und mit allen unterhalten, die in Frage kommen.
Mit allen unterhalten, wenn schon, denn schon.
Drei Eigenschaften, die mich charakterisieren, sind?
Ich glaube, ich bin schüchtern, nur nicht schüchtern in dem Augenblick, in dem ich wie hier in einer Öffentlichkeit mich bewege. Ich bin musikalisch übelst, aber zu wenig aus. Meine Frau wird sofort zunicken und sagen, ja, er sollte mal mehr üben. Sie spielt nämlich Bratsche und ich sollte Geige spielen. Fehlt noch eins, unsportlich.
Unsportlich.
Ich bin nicht sportlich. Ich habe mich immer darüber gefreut, wenn ich mit starken Teams im Fernsehen unterwegs war, weil die Geräte tragen mussten und nicht ich. Ich habe es aber meistens mitgemacht.
Also Sie hatten auch nie eine Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen, schließe ich daraus. An einem Königshof zu leben.
Ist nicht so empfehlenswert, wie das klingt.
Wenn ich einen Tag lang mal in die Haut einer anderen Person schlüpfen könnte, wäre ich gerne.
Victoria von Schweden, die eine wunderbare Kronprinzessin ist und einst eine sehr gute Königin sein wird.
An Großbritannien mag ich?
mochte ich sehr viel. Das hat sich sehr verändert dadurch, dass wir jetzt diese Brexit-Diskussionen haben und wahrscheinlich auch entsprechende Ergebnisse.
Sprechen wir später nochmal näher drüber. An Deutschland mag ich,
dass vieles sehr planbar ist, weil das dieses ein weit entwickeltes Land ist.
Wenn ich meinen Kindern einen guten Rat mit auf ihren Lebensweg geben sollte, wäre es der folgende.
Wenn du angefangen hast zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, mach sie auf jeden Fall zu Ende. Es wird nie ein Fehler sein, eine Ausbildung zu Ende zu machen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Eggebert, ich traue mich kaum, das Wort Königsfritze zu gebrauchen, weil das so respektierlich klingt. Aber Sie benutzen das ja selbst ganz gerne, wenn Sie über sich reden. Woher kommt diese Bezeichnung?
Also wenn ich mich richtig erinnere, hat es der Spiegel mal irgendwann im Zusammenhang mit mir gebracht. Und ich fand es insofern ganz lustig, als ja viele Leute mich gewissermaßen mit dem Adel verheiraten und ich auf die Art und Weise signalisieren wollte, Kinder, so ist es nicht. Ich halte ein bisschen auch auf Distanz. Ich bin nicht einer von denen, sondern ich bin ein Beobachter von denen.
Ich gestehe, ich gehöre zu den Leuten, die zumindest in Klatsch- und Tratsch-Zeitschriften ungern was über Adel lesen, aber die Hochzeiten habe ich natürlich auch alle verfolgt, die Sie kommentiert haben, die großen, schönen, prächtigen Königs- und Prinzen- und Prinzessin-Hochzeiten. Wie erklären Sie sich, dass so viele Menschen, ich ja offensichtlich auch, sonst würde ich mir diese Hochzeiten nicht anschauen, dann doch so ein Interesse daran haben, was in den Königshäusern passiert?
Also ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass bei uns das, was man zum Beispiel in England beobachten kann, bei hohen Festen, Feiertagen mit dem Königshaus, eben nicht mehr existiert. Es hat existiert bis 1918, 1919. Und es ist seitdem sozusagen in der Mottenkiste, wenn man so will, der Geschichte verschwunden. Und von Zeit zu Zeit geht es dem Menschen halt so, dass er sich darüber freut, wenn er Glanz und Glorie erlebt. Und auf die Art und Weise sind tatsächlich die Staatsbesuche, die zum Beispiel in Deutschland stattfinden, von der Königin, die ja häufiger hier gewesen ist, der Queen meine ich damit, große Erfolge gewesen für beide Seiten, auch politisch, die deutsche einladende Seite wie die englische Seite. Und ich sage immer, wir borgen uns unseren Glanz. Borgen heißt, ich muss nicht dafür zahlen, aber es kommt trotzdem ein wichtiger Besucher und der macht auf die Verhältnisse zum Beispiel zwischen Deutschland und England aufmerksam. Also der geborgte Glanz, das Orchester, das von der Bundeswehr finanziert wird, ist ein wunderbares Orchester, spielt genauso schön wie die großen englischen Orchester. Nur sie tragen graue Uniformen und wenn man auf dem Paradeplatz der Königin Trooping the Colour die Parade sich ansieht, tragen die Soldaten eben rote Röcke. Sicher nicht das, was sie im Kriege eigentlich tragen sollten und tragen würden. Und sie tragen die großen Pelzmützen, die Fellmützen. Und das alles macht natürlich mehr her. Und das mögen wir, jedenfalls der ein oder andere von uns.
Bei wie vielen Adelshochzeiten Sie dabei waren, können Sie vermutlich gar nicht mehr sagen. Aber gab es in all den Jahren sowas wie eine persönliche Lieblingshochzeit für Sie, wo Sie gedacht haben, die beiden, finde ich, sind ein richtig tolles Paar und richtig füreinander bestimmt?
Also die größte Hochzeit ohne Frage war die von Charles und Diana. Als die beiden heirateten, haben wir so diese Gefühle gehabt, die Sie gerade beschrieben haben. Obwohl man also sagen muss, nach den Erfahrungen, die es auch im Adel gibt, die Wahrscheinlichkeit, dass man zusammenbleibt als Ehepaar, ist genauso groß im Adel wie auch bei den normalen Bürgern oder auch eben nicht zusammenbleibt. Aber dieses war insofern eine wichtige Hochzeit, dass es um den Kronfolger ging, den Kronfolger in Thronfolger und Kronprinzen in Großbritannien geht. An seiner Seite die vermutlich künftige Königin, so war ja das Szenario damals. Und es war eine einzige Herrlichkeit, überall übrigens nicht nur eben in England, wo es ein großes Ereignis war, sondern ich erinnere mich, dass auch hier die Autos stehen geblieben sind, um doch nochmal schnell einen Blick durchs Fernsehen zu erhaschen von dem, was da in London passierte.
Das große Geheimnis ist ja immer das Kleid. Was für ein Kleid trägt die Braut? Ich habe mich immer gewundert, was Sie da alles dazu erzählen konnten. Hatten Sie denn schon Informationen im Vorab als Einziger oder kann sich tatsächlich so gut in Brautmode aus?
Ich glaube, ich habe mich in dem Buch auch geoutet und habe gesagt, also ich erinnere mich die erste Hochzeit, was das für mich für ein Ritt über den Bodensee gewesen ist, dass man also allgemeine Begriffe fand und nicht festgenagelt wurde auf irgendeinen speziellen Begriff und so. Und von dem Augenblick an habe ich immer dafür gesorgt, dass eine Kollegin mit mir zusammen im Studio saß, sodass in dem berühmten Augenblick des Auftritts der Braut mit ihrem Brautkleid jemand da war, der sofort identifizierte, was es für eine Farbe ist, was es für Knöpfe sind und so weiter und so fort. Und ich konnte mal 5 Minuten abschalten, denn 5 Minuten hielt die Schilderung des Hochzeitskleides immer vor.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Rolf Seemann-Eggebert, der Mann, dem es gelungen ist, eigentlich mit allen namhaften Mitgliedern der europäischen Königshäuser Interviews zu führen, mit Ausnahme der Queen, die keine Interviews gibt. Können Sie das nachvollziehen, dass sie das nicht macht, Herr Seemann-Eggebert?
Also ich glaube, das ist ein Rat aus Kinderzeiten. Ich glaube, ihre Mutter hat ihr schon empfohlen, das nicht zu tun, weil sie selber mit Journalisten schlechte Erfahrungen gemacht hat und gesagt hatte, das musst du dir nicht antun. Und so hat sie es also eigentlich auch nie getan.
Wie fremd war Ihnen persönlich die Welt des Hochadels, als Sie angefangen haben, über Königshäuser zu berichten?
Ja, ich habe manches so eigenartig gefunden, wie andere das auch tun. Und später hat sich das so ein bisschen gelegt, weil man aus der Geschichte her natürlich vieles belegen und erklären kann. Also ich habe gedacht, es ist eine ganz furchtbar schwierige Geschichte, aber der Adel ist letztlich auch ein Mensch, ein Mann, eine Frau, lässt sich durch Beschreibungen beschreiben, ist nicht so extravagant. Manches, was arrogant wirkt, ist anerzogen. Aber ich habe eigentlich ein absolut leichtes Verhältnis zu Adelsfamilien. Und es gibt nicht so sehr viele Adelsfamilien, die noch gewissermaßen den alten Stil prägen. Die meisten sind doch also untergegangen, nicht aber eingegangen in die Gesellschaft, so wie sie heute existiert. Und da bedarf es keiner ganz besonderen Vorbereitung, auch zum Beispiel ein Gespräch mit ihnen zu führen.
Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass gerade in den europäischen Königshäusern es ja noch sehr viele Etiketteregeln auch gibt, die man als bürgerlicher Mensch nicht unbedingt beherrscht. Hat man da als Journalist eine Einweisung, bevor man irgendwelchen Majestäten die Hände schütteln darf, im Sinne von, wie verbeuge ich mich richtig oder wer richtet zuerst das Wort an wen?
Nein, das ist nicht mehr der Fall. Man geht davon aus, dass man es entweder beherrscht oder wenn man es nicht beherrscht, ist es nicht so schlimm. In einigen Fällen, bei einem Staatsbesuch zum Beispiel, wird angegeben, was gewünscht wird, was getragen wird. Also da gibt es zum Beispiel die Smokingpflicht oder sowas und Ballkleid für die Damen, das wird schon angegeben. Aber sonst ist alles weit weniger kompliziert, als man dachte. Das ist eigentlich alles zugrunde gegangen mit der Adelskultur im Jahr 1919, dem Ende sozusagen des Ersten Weltkrieges.
Wie nah kommen Sie denn den Leuten bei solchen Interviews? Entsteht da auch sowas wie eine persönliche Bindung, dass zum Beispiel auch die Royals Sie nach privaten Dingen fragen? Oder ist es eine rein professionelle Beziehung?
Das ist natürlich eigentlich eine rein professionelle Erziehung. Und manche Fragen, die ich vielleicht gerne stellen würde, verkneife ich mir auch im entscheidenden Augenblick, weil ich weiß, dass das Ende des Interviews sein könnte. Denn in vielen Fällen ist es eben einfach so, dass die insbesondere regierenden Familien nicht in der Lage sind, politisch Stellung zu nehmen. Und natürlich, man jagt immer hinterher, man möchte gerne wissen, was sie denken in dem Bereich. Aber in dem Bereich wird sofort dicht gemacht, weil es nicht in Übereinstimmung steht mit der Verfassung des Landes.
Aber auf der anderen Seite, Sie beschreiben ja in Ihrem Buch, dass zum Beispiel, als Ihr Sohn nach einem Autounfall querschnittsgelähmt war, dass Sie da einen sehr langen, sehr persönlichen Brief von Prinz Charles bekommen haben.
Ja, das
ist schon was Besonderes, denke ich.
Das ist etwas Besonderes gewesen, ist einmal vorgekommen und ich bin bis auf den heutigen Tag sehr dankbar, weil es moralisch eben doch eine große Stütze auch für ihn gewesen ist.
Auch für Ihren Sohn?
Also auch für ihn, das meine ich damit, ja.
Haben Sie persönlich sowas wie einen Lieblingsroyal, eine Person aus den europäischen Königshäusern, die Ihnen ganz besonders nahesteht?
Also, das ist natürlich eine beliebte Frage und man landet zunächst erstmal bei der Queen, weil es eben eine ausgesprochene Ausnahme der Regel ist. Nicht so alt, wie sie auf dem Thron geworden ist, so freundlich, wie sie als Urgroßmutter heute ist. Das ist natürlich eine ganz bemerkenswerte Geschichte, insbesondere des vergangenen Jahrhunderts, das muss man ja auch sagen, aber natürlich auch Anfang dieses Jahrhunderts. Als Deutscher wird man nicht umhinkommen zu sagen, dass auch wir ein bisschen, wie es heißt, eine Königin haben. Das war die Aussage des regierenden Bürgermeisters in Hamburg, als die Königin von Schweden, Silvia, in Hamburg Station machte und in dieser Stadt, die im Grunde so republikanisch ist und so wenig Könighaftes hat, war es natürlich ein Schlag ins Kontor der Kaufleute in Hamburg, dass sie ausgerechnet also auch ein bisschen Königin haben sollte. Aber so ist es natürlich. Sie ist die einzige deutsche Königin, die diese Qualifikationen des Deutschen oder des Englischen oder sonst was hat. Und auch schon aus diesem Grunde muss man natürlich sehr für sie sein. Und sie ist es auch und es lohnt sich. Sie hat vor allem auch eine Lebensaufgabe gefunden, die so ganz und gar im Sozialen liegt, so dass man auf sie nur stolz sein kann, als deutscher Staatsbürger eine solche Königin entlassen zu haben nach Schweden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben nie einen Zweifel daran gelassen. Sie sind überzeugter Republikaner und Demokrat und keinesfalls der Meinung, wir wären besser dran, wenn Deutschland noch eine Monarchie wäre. Warum eigentlich nicht?
Also die Monarchie hat sich nicht von ihrer besten Seite gezeigt, insbesondere im Ersten Weltkrieg. Und das System ist sozusagen an sich selbst eigentlich gescheitert, sodass es auf der Hand lag zu sagen, gut, wir wollen euch nicht mehr haben nach 1918. Das ist in anderen Ländern ja auch passiert. Deutschland hat es gut gemacht, die Revolution ist nicht zu blutig gewesen, die wir gehabt haben. Und heute denkt keiner mehr darüber nach, wer ein Graf ist, wer ein Baron ist, wer sonstige Titel trägt, weil die Titel Namensbestandteile geworden sind. Der Adel spielt nicht als Gruppe mehr innerhalb der Gesellschaft eine eigene Rolle.
Dennoch haben Sie zu Hause, wie ich Ihre Autobiografie in Hütten und Palästen entnommen habe, eine Büste des letzten deutschen Kaisers, Wilhelm II. Wie kommt das?
Das kommt daher, dass mein Vater Rechtsanwalt war und das Haus Hohenzollern-Preußen beraten hat, insbesondere bei der Anlage von und Umwandlung von Besitz im agrarischen Bereich. Das hat er in einer Zeit getan, als der Kaiser nicht mehr Kaiser war, aber natürlich interessiert war, seine Verhältnisse zu regeln. Und da er als Kaiser nicht mehr Orden verleihen konnte, hat er, was ja lustig ist, Büsten aus Ton anfertigen lassen. Da steht dann ein kleines Silberblättchen drauf und da steht dann drin für Herrn Geheimrat Seelmann Eggebert für Verdienste um das Haus oder sowas. Also es ist sozusagen ein etwas groß geratener Orden, der heutzutage nicht mehr verteilt wurde, jedenfalls selten noch.
Wenn Ihr Vater schon als Notar viel mit Hochadel zu tun hatte, dann haben Sie ja so ein bisschen eine Familientradition auch fortgesetzt, als Sie sich wieder mit Adel beschäftigt haben. Haben Sie bei Gesprächen mit Adligen später öfter mal gehört, ich kannte Ihren Vater?
Ich habe gelegentlich, wenn ich insbesondere Angehörige der alten Generation irgendwo erlebt habe, gelegentlich gehört, ich kann mich noch erinnern, ich war ein kleines Mädchen, als der Geheimrat Seemann Eggebert aus Berlin hier vorbeikam. Also sowas hat es schon gegeben. Ich selber muss sagen, habe mich für den Adel und die Fragen Königshäuser erst sehr viel später interessiert, lange nach meinem Abitur. Aber es hat dann solche Szenen gegeben, ja.
Sie sind 1937 in Berlin geboren, waren also 2 Jahre alt, als der Krieg losgegangen ist, 8 Jahre, als er zu Ende war. Das ist ja schon eine prägende Phase im Leben eines Kindes. Was für Erinnerungen haben Sie an den Krieg?
Also ich erinnere mich, da ich insbesondere die ersten Jahre in Berlin noch zugebracht habe, an den Bombenkrieg. Und das bedeutet, dass also bei uns in dem Hause, wir wohnten in Dahlem, in einem Vorort sozusagen von Berlin, die Fensterkreuze zum Beispiel rausgedrückt waren durch Sprengbomben und Ähnliches. Und man konnte in der Nacht in die Wolken sehen und die waren also rot von Feuer gefärbt. Und ich war ganz sicher also durch diese Zeit so geprägt, dass ich immer als Erster im Luftschutzkeller saß. Wenn also die Signale kamen, die Sirene heulte, dann ging alles in die Luftschutzkeller. Wir hatten auch einen in Dahlem. Und ich war, das haben die Eltern mir später dann immer erzählt, einer der Ersten oder der Erste, der da war mit einem kleinen Kinderkoffer. Alles, was er sozusagen meinte zu brauchen, um zu überleben. Also das war schon eine schwierige Zeit und wir waren dann ja nach Goebbels Befehl, dass Mütter mit kleinen Kindern Berlin zu verlassen hätten, bald unterwegs und waren dann zunächst in Pommern und später in Nordrhein-Westfalen und haben da das Kriegsende erlebt.
Was ich ganz lustig finde, ist, Sie mussten ja erstmal viel Schule nachholen, weil Sie durch den Krieg eben ja oft nicht die Schule besuchen konnten. Auf was Ihre Mutter aber auch bestanden hat, was Sie auf jeden Fall lernen sollten, war das Geigespiel. Und zwar aus einer ganz praktischen Überlegung heraus, nämlich aus welcher?
Ja, wie weit das ernst gemeint war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es die Empfehlung einer Frau, die in der Tat also den Ersten Weltkrieg ja schon miterlebt hatte, den Zweiten Weltkrieg dann miterlebte. Und die sagte immer, Junge, lern Geige spielen. Als Geigespieler kannst du noch als Stehgeiger gewissermaßen deine Pflicht und Schuldigkeit machen und Geld für die Familie verdienen. Das ist jedenfalls eine Sache, die sie mir näher nahegelegt hat. Ich glaube, es war nie so ganz ernst. Und bis man ein guter Stehgeiger ist, muss man auch eine Menge getan haben und geleistet haben. Aber jedenfalls, ich habe aus anderen Gründen dann gerne mich mit der Geige beschäftigt und viel Musik gemacht. Aber in der Tat war das ihr sehr praktischer Hintergrund, sagte, Spielgeige, damit kannst du immer noch Geld verdienen.
Aber an einem Königshaus haben Sie noch nie aufgespielt?
Nein, in Königshäusern habe ich immer gern der Musik zugehört, die dort gemacht wurde, aber nicht von mir selber.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Eggebert, aus Ihrer Autobiografie weiß ich, Sie haben als Junge schon angefangen, für die Schülerzeitung zu schreiben. Ihr Erstlingswerk war lustigerweise ein Fortsetzungskrimi, ein Fall für die Texas-Polizei. Wie viele Fortsetzungen haben Sie geschrieben?
Also ich glaube, nach 5 Ausgaben ist das Blatt in sich zusammengebrochen. Das war natürlich sehr schade, weil wir uns eine große Karriere vorgestellt hatten, aber die Karriere ist ausgeblieben zu der Zeit.
Also wer der Mörder war, ist nie aufgedeckt worden am Ende.
Ich weiß auch nicht mehr, wie sie weitergegangen wäre, also über die 5 Teile hinaus, die ich immer noch habe, aber den 6. habe ich nie geschrieben.
Also die Karriere als Krimiautor war damit beendet. Sie haben aber schon mit 16 für 3 Zeitungen in Hannover geschrieben, später auch fürs Radio gearbeitet. Können Sie sich noch an das Thema Ihres ersten Radiobeitrags erinnern?
Ich glaube, der erste Radiobeitrag war eine Geschichte über einen Führerschein, Fahrradführerschein für Schüler. Und da durfte man also Fragen stellen und ich hatte ihn geschrieben. Ja, das war für mich ein großer, ich weiß noch, ich habe 16 D-Mark West damals, glaube ich, damit verdient und da schien mir eine Menge Geld zu sein. Und sie haben schon auf die 3 Zeitungen hingewiesen, die es in Hannover gab, also zusammen kamen da so eine ganz schöne Gabe zusammen.
Es folgten viele weitere Radiobeiträge, für die Sie dann hoffentlich auch noch ein bisschen besser bezahlt wurden. Einer der emotionalsten Szenen, die Sie als junger Reporter miterleben durften, war das sogenannte Wunder von Längede, als 129 Bergleute tagelang in einem Stollen verschüttet waren. Was ist Ihnen von diesem Ereignis besonders im Gedächtnis geblieben?
Also der Augenblick, als ich entschied, dass Menschen überlebt hatten, es war ja so, dass eben gebohrt wurde, um zu sehen, wer unter Tage noch am Leben war und ob überhaupt noch jemand unter Tage am Leben war. Und ein Toningenieur ließ an einer langen Leitung ein Mikrofon runter durch dieses Bohrloch und es ging immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Und man konnte über dieses Mikrofon die Frage stellen, hallo, seid ihr da, ist da jemand? Und auf einmal wurde die Frage mit Ja beantwortet. Da fiel natürlich jeder jedem um den Hals und sagte, es ist also nicht so übel ausgegangen, dass alle ums Leben gekommen sind. Und dann haben die nächsten Tage und Wochen natürlich dafür gesorgt, dass die Mannschaft, die noch übrig geblieben war, gerettet wurde. Aber das war natürlich ein eigenartiger und einzigartiger Augenblick, den man im Leben erlebt, dass man auf einmal hört, da sind Menschen noch am Leben, von denen man längst erwartet hatte, dass sie umgekommen sind.
Das ist ein Moment, den man nie vergisst. Sie haben was viel viele von außen nicht wissen, nicht nur als Reporter gearbeitet, ein Auslandskorrespondent in Afrika und Großbritannien. Sie waren auch mal eine Weile Programmdirektor des NDR in Hamburg, also Hierarch, haben da viele zukunftsweisende Dinge gemacht. Eine Sache ist aber mehr in Erinnerung geblieben als andere, der Silvesterabend 1986. Da lief im NDR unter Ihrer Verantwortung die falsche Silvesteransprache von Helmut Kohl, die im Vorjahr schon mal gelaufen war. Wie ist es damals passiert?
Ja, ganz einfach. Es gab einen Abspielraum, wo die Bänder abgespielt wurden und da lagen 2 unterschiedliche Jahresrückblicksadressen sozusagen. Nur dass die Jahreszahl, die drauf stand, eben klein gedruckt war und kaum erkannt wurde. Und die Kollegin, die das Band aufzulegen hatte, legte das erste Beste. Nämlich sie wusste nur von einem auf und war auf die Art und Weise dazu gekommen, dann, dass wir am Abend für das abgelaufene Jahr ein frohes neues Jahr wünschten. Und es war natürlich schrecklich. Es war auch deswegen so unerfreulich, weil keiner mitgehört hatte oben und es gemerkt hatte, sondern es rief ein Kollege an, der sagte, Rolf, damit meinte er mich, und sagte, hast du gesehen, der bei uns trägt der Blau. Ich sage, wovon redest du? Und er sagte dann, das ist der blaue Schlips, den er bei uns getragen, den im Augenblick trägt. Im ZDF hat er rot getragen. Wir haben es also auf die Art und Weise nur rausgekriegt, bis zum Ende dieser eigentlichen Ansprache, die er gehalten hat, dass wir wirklich die falsche Ansprache aufgelegt hatten. Und dann kam noch dazu, dass im Anschluss eine Unterhaltungssendung, die genau auf Null getimt war, senden wollten und mussten auch, um die Nullzeit zu erreichen, sodass wir dann uns auch noch dafür entschuldigt haben, dass wir eben die Nullzeit mit Mühe überhaupt erreichen konnten. Ein großes Tohuwabohu. Und es war nachher eine ganz einfache Erklärung. Es lagen eben zwei Bänder da und nur eines wurde aufgelegt. Und das war dummerweise das Falsche.
Wie hat denn Helmut Kohl reagiert?
Sehr gentlemanlike, überhaupt nicht, was uns angeht. Ich habe damals mit dem Intendanten Hilf noch in der Nacht telefoniert, der ursprünglich mal persönlicher Referent von Kohl gewesen war. Der verstand sofort, was passiert war. Hat es dem damaligen Bundeskanzler wohl erklärt und er hat also geruht, sich dazu nicht zu äußern. Das war für uns natürlich eine große Geschichte. Ich habe den Justiziar auch sofort gefragt, heißt das, dass ich sozusagen meinen Kopf zu ihren Füßen legen muss, und er hat gesagt, wenn du einen Brief schreibst und deine Sekretärin vertauscht den Brief, musst du nicht für die Sekretärin sozusagen gut halten. Also bin ich drum rumgekommen, aber es war schon eine Situation, die schwierig war. Insofern ein lustiges Nachspiel hatte, als eine ganze Reihe von Briefen kamen, wo gesagt wurde, also ihr habt da so eine Sendung, die heißt, so eine Silvester-Sendung, die ganz lustig ist. Warum schickt ihr nicht sozusagen jedes Mal das falsche Band dadurch, damit man sich genau erinnert, was der Kanzler einem vor einem Jahr in Aussicht gestellt hat und was ist draus geworden? Also es hat auch eine positive Seite gehabt, als wir
so viel
auf eine nette Art und Weise
ja
mit dem Gespräch ins Gespräch kamen mit unseren Zuschauern und Zuhörern.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Seelmann, Eggebert, keine Krönung und Prinzenhochzeit ohne Sie. Ursprünglich waren Ihnen aber die Königshäuser völlig Schnuppe. Sie haben nämlich 8 Jahre aus Afrika berichtet für die ARD als Afrika-Korrespondent, haben das mit großer Leidenschaft betrieben, waren erst in Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, später in Nairobi. Und Afrika gehört und gehörte auch heute noch Ihr Herz. Was an diesem Kontinent ist es, was Sie die Menschen und das Leben dort so lieben lässt?
Also ich bin das erste Mal 1960 da gewesen, eingeladen von der Landeszentrale für politische Bildung. Es war sozusagen die Zeit, als die meisten afrikanischen Staaten unabhängig wurden. Und da erinnere ich mich daran, dass wir in Lagos in Nigeria ankamen, Nacht, fremde Musiken, fremde Gesichter, alles war fremd. Alles war gleichzeitig bedrängend, gleichzeitig unterhaltsam. Ich hatte ein solches Erlebnis vorher nicht gehabt. Insofern muss ich sagen, da hat es mich erreicht. Und ich sage immer, Afrika liebt man oder Afrika hat man, für Afrika hat man nichts übrig. Ich gehöre zu denjenigen, die Afrika-Seite jedenfalls vertreten und habe von dem Tage an im Grunde mich um Afrika gekümmert, lange Jahre als Korrespondent, später auch als jemand, der Programme angeregt hat über Afrika. Und was mich daran eigentlich bis auf den heutigen Tag fasziniert, weiß ich nicht, aber ich kann nur sagen, dass die Faszination, die ich gehabt habe, was Afrika betrifft, auch auf die Familie übergegangen ist. Also ob es meine Frau ist, ob es die 3 Kinder sind, alle interessieren sich massiv für Afrika.
Und es war ja keine einfache Zeit damals, ne? Es war als Kriegsberichterstatter
Zeit.
Zum Teil, weil es da viele Bürgerkriege gab.
Ich hatte die Hoffnung, dass ich Afrika kennenlerne, sozusagen von unten, ohne mich um Kriege oder sowas kümmern zu müssen. Aber es war der Biafra-Krieg, und der Biafra-Krieg war der Krieg zwischen 2 afrikanischen Nationen. Und auf die Art und Weise war ich doch eher Kriegsberichterstatter als eigentlich der Afrika-Korrespondent, den ich mir vorgestellt hatte. Das kam dann aber später noch dazu.
Sie haben mir schon gesagt, Sie haben sich auch später noch darum bemüht, dass es eine gute Berichterstattung über Afrika gibt. Sie haben später auch die Initiative One World gegründet, die ein nachhaltiges Bewusstsein für die Probleme Afrikas schaffen sollte, haben sich Verbündete aus den europäischen Rundfunkanstalten gesucht. Und diese Gruppe hat dann 1990 auch einen Film rausgebracht, Der Marsch. Da wurde gezeigt, wie sich Massen von Afrikanern auf den Weg durch die Wüste vorbereiten, um übers Mittelmeer nach Spanien zu gelangen und an die Tore Europas zu klopfen. Damals meinten viele, die Fantasie sei wohl mit ihnen durchgegangen. Heute weiß man, sie hatten recht. Was ich mich frage, wenn Sie das damals schon erahnen konnten, wieso war die Regierung offensichtlich nicht dazu in der Lage?
Wissen Sie, es kommt Gott sei Dank, kann man nur sagen, häufiger vor, dass auf allen möglichen Ebenen prophetische Stücke sozusagen zustande kommen. Also das war so ein prophetisches Stück, das mit 90 Minuten Länge in Europa und anderen Teilen der Welt gelaufen ist. Und zwar von den Engländern und Deutschen koproduziert. Es gibt auch im Augenblick, denke ich, eine ganze Reihe von Fragen, die prophetische Antworten brauchen. Also zum Beispiel die Flüchtlingsfrage in Afrika ist ja keineswegs gelöst. Und die ganzen Umweltprobleme, die wir haben, sind auch nicht gelöst. Das Problem ist, denke ich, dass man sich konzentriert auf eine besonders wichtige Frage und dafür dann Entscheidungen fällt, um das Problem vom Wege zu schaffen. So hat man den Eindruck, dass man so eine Wundertüte mit sich rumschleppt, in dem alle Probleme dieser Welt gespeichert sind und an keines geht man vernünftig ran. Also Afrika ist lange überfällig, wenn man so will. Es ist vor 19 Jahren gelaufen, dieses Stück. Und in der Tat, Sie haben gesagt, damals haben sich die Leute aufgeregt und gesagt, kann doch gar nicht passieren. Heute passiert es jeden Tag.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Candle in the Wind, die erfolgreichste Single aller Zeiten, nachdem Elton John die Ballade 1997 beim Traugottesdienst für Prinzessin Diana gesungen hatte. Ein absoluter Gänsehaut-Moment. Sie haben diesen Trauergottesdienst damals kommentiert, Herr Seelmann-Eggebert. Wie nah ist Ihnen das Ganze persönlich gegangen?
Also wir waren gut darauf vorbereitet. Wir hatten ein größeres Team von Kommentatoren, die über alles, was im Zusammenhang zu sagen war, mit der Beisetzung sagen konnten. Und dann erlebten wir, dass wir 5 oder 6 Minuten begonnen hatten, die Reportage von London aus. Und der Regisseur kam reingestürzt und sagt, die Zentrale, die Telefonzentrale bricht zusammen. Und wir guckten uns einen Augenblick überrascht an. Und dann hieß es eben, ja, die wollen die Originalgeräusche aus London hören und wollen nicht eure klugen Kommentare hören, die ihr darüber legt. Das haben wir sofort aufgenommen und dann haben wir ein fast kommentarfreies Stück gesendet. Das heißt, man hörte ganz genau und man sah ganz genau, wie der Sarg von der einen Stelle zur anderen getragen wurde, wie die Königin sich verneigte, wie die Familie sich verneigte, nachdem sich die Königin verneigt hatte. Und es war natürlich ein viel größeres Gefühl, das angesprochen war, wenn man sah, wie der Sarg auf dem Katafalk zur Totenglocke gewissermaßen nach Westminster rollte. Und das ist ein Augenblick, den wir alle, die wir dabei waren, sicher nicht vergessen haben. Das gilt sicher auch für unser Publikum, aber auch für mich persönlich war es lehrreich zu sagen, dass oft Schweigen ist Gold und Reden ist Silber, das ist ja ein altes Sprichwort.
Auf der anderen Seite haben die Zuschauer Sie natürlich sehr gerne auch reden gehört. Sie haben den Deutschen natürlich nicht nur die Royals nahegebracht, sondern auch mit Formaten wie Rund um Big Ben, die Engländer insgesamt, ihre besondere Art zu leben, ihre Skurrilitäten. Sie sind ausgezeichnet worden als Commander of the British Empire, weil sie jahrelang für die deutsch-britische Gesellschaft tätig waren, also was für die Verständigung zwischen Deutschland und Großbritannien geleistet haben. Sie kennen die Mentalität der Briten wie kaum ein anderer. Haben Sie den Brexit für möglich gehalten?
Ich habe den Brexit für eigentlich nicht möglich erhalten, obwohl man sagen muss, dass der Brexit natürlich eine Vorgeschichte gehabt hat. Es hat auf der einen Seite in Großbritannien eine Abhängigkeit nach dem Kriege so etwas gegeben wie eine Abwehr, zu dicht an Europa heranzurutschen. Und das ist auch eine politische Linie gewesen, die zum Beispiel Winston Churchill lange Zeit verfolgt hat. Erst dann kam irgendwann der Umbruch und Edward Heath ist derjenige gewesen, der Premierminister, der dann England in die EU hineingeholt hat. Und vielleicht muss man sagen, passiert das alles in Wellenbewegung. Rein, raus, rein, raus. Bloß im Augenblick weiß man überhaupt nicht, wo das Ziel ist. Und deswegen sind wir auch mit unserer Arbeit innerhalb der deutsch-britischen Gesellschaft unglücklich, weil wir gesagt haben, wir sind so weit von Kriegszeiten abgerückt, dass wir mit den Engländern wirklich auf Du und Du sind. Und nun auf einmal sozusagen dieser Schlag, von dem man nicht weiß, wie er ausgehen wird, der alle Arbeit, die wir da geleistet haben, auch mit in Frage stellt. Also es ist eine unglückliche Situation und noch ist sie nicht bewältigt. Und ob sie bewältigt wird Ende Oktober, ist eher fraglich.
Hätten Sie einen Boris Johnson als Premierminister für möglich gehalten?
Hätte ich nicht für möglich gehalten, will ich auch heute nicht für möglich halten. Es ist über diese politische Frage in Großbritannien so etwas wie ein Spiel gespielt worden. Und dieses Spiel hat vernünftige Politiker den Kopf gekostet sozusagen schon. Sie sind es eben nicht mehr. Und was aus dem gegenwärtigen Premierminister wird im Zusammenhang mit dem 31. Oktober, das wird man dann abwarten. Es kann sein, dass er die längste Zeit bereits Premierminister gewesen ist.
Wäre nicht das Schlechteste, was wahrscheinlich passieren könnte.
Ja, das ist jedenfalls unsere Auffassung dazu. Es gibt andere Auffassungen in Großbritannien, sonst wäre es da jetzt nicht zugekommen, was wir jetzt haben, nicht?
Verhält sich denn die Europäische Union mit ihrem Kurs ihrer Großbritannien-Erfahrung nach richtig?
Also ich glaube, sie verhält sich richtig. Sie hat klare Antworten zu allen Fragen gegeben. Nur dass Großbritannien und die gegenwärtige Regierung mit den klaren Antworten nicht gerne lebt und es am liebsten natürlich hätte, wenn alle Schulden, die da sind, nachgelassen würden und man Großbritannien sozusagen aus dem Hafen segeln ließe, aus dem europäischen. Das wird nicht passieren, sodass noch sehr spannend sein wird, was Ende Oktober eben in Brüssel und in London verabredet wird.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Seelmann-Eggebert, nachdem wir gerade vom Brexit gesprochen haben, hätten Sie sich gewünscht, die Queen hätte da mal Stellung bezogen?
Ich habe immer gerne gesagt, man sollte es ihr mal ins Ohr flüstern, denn offiziell darf sie dazu natürlich nichts sagen. Aber ich glaube, sie weiß genau Bescheid über die Seele ihres Landes und weiß sicher, welche Schwierigkeiten es gibt, um eine sozusagen gerechte Entscheidung herbeizuführen. Ja, an der Stelle hätte ich ihr gerne was zugeflüstert, aber selbst wenn ich es getan hätte und sie geantwortet hätte, dürfte ich Ihnen nicht sagen, dass ich es getan hätte. Denn solche Gespräche sind nun das Allerintimste, was man sich vorstellen kann.
Irgendwie wirkt die Queen ja heute lockerer als früher. Sehen Sie das auch so oder bilde ich mir das ein?
Ich glaube, dass das so ist. Aber das gilt ja natürlich für viele Menschen, die erst Mutter ihrer eigenen Kinder sind, dann Großmutter, Urgroßmutter gar. Die ältere Generation wird lockerer. Das ist bei der Queen deutlich sichtbar. Wobei sie eben auch einen schweren Start hatte, weil sie ja sozusagen an die Stelle des Onkels treten musste und nicht darauf vorbereitet war, von vornherein in ihrem Leben Königin zu werden. Also das war eine schwierige Zeit für sie. Und sie ist im Laufe ihrer Zeit eben immer ja zugänglicher geworden.
Ist der Hochadel mit den vielen inzwischen auch bürgerlichen Prinzessinnen und Prinzen, die da angeheiratet werden, inzwischen insgesamt lockerer geworden?
Das ist von Land zu Land verschieden. Also in Großbritannien gibt es ja den Adel noch, auch nicht mehr in der Form, wie es ihn früher gab. In Deutschland gibt es den Adel auch noch, aber ganz sicher nicht in der Form, wie es ihn früher gab. Also da muss man Unterschiede machen. Dann gibt es natürlich reichen Adel und armen Adel. Und in Großbritannien gibt es immer noch relativ viel reichen Adel auch. Also da sind Unterschiede, wo man nicht Bückeburg in Deutschland vergleichen kann mit Sainsbury in England.
Dennoch, wenn ich mir Frauen wie Meghan oder Kate, die bei den Royals einheiraten, anschaue, dann denke ich immer, ich wollte damit nicht tauschen. Das ist ja schon ein total überwachtes Leben, auf das man sich da einlässt. Oder ist es heute nicht mehr so schlimm überwacht?
Also Sie möchten nicht die andere Rolle übernehmen?
Nee, ich wollte da auf keinen Fall einheiraten. Und zwar unabhängig, wer der Prinz ist.
Sagen wir mal, das ehrt sie, so ist das halt. Der eine reagiert so, der andere reagiert so. Ich glaube, die beiden Damen, die als Letzte geheiratet haben, in das Haus hinein geheiratet haben, haben das getan in dem Gefühl, das macht uns Spaß, es ist sehr schön. Wir sind sozusagen aller wirtschaftlichen Sorgen für den Rest unseres Lebens ledig. Wer kann das schon sagen? Das können die sagen. Aber ich glaube, es kommt am Ende auch ein gewisser Ehrgeiz dazu. Es kommt nämlich die Entscheidung dazu zu sagen, ich habe das nun gemacht und nun will ich es gut machen. Und sie machen es zum Teil hervorragend, finde ich. Und wenn ich eines ziemlich sicher bin, sagen zu können, ist, ich sehe nicht, dass etwa die Monarchie, egal in welchem Lande, in Europa jedenfalls, auf ihr Ende zusteuert. Es gibt noch 7 Königshäuser in Europa und nirgendwo erkenne ich eine Opposition, die sagt, wir wollen unser Königshaus nicht mehr haben. Sicher nicht in England.
Wenn Sie ein Mitglied des Europäischen Königshauses getroffen haben, war es da eigentlich üblich, dass Sie ein Geschenk überreicht haben?
Nein, das war nicht üblich. Ich habe einmal ein Geschenk in Empfang genommen. Und zwar war der spanische König Juan Carlos damals so erfreut, dass das Interview ganz gut gelaufen war, dass er einen Adjutanten in seinen Keller schickte und aus dem Keller kam eine Kiste mit Zigarren. Guten Zigarren. Die hat er mir geschenkt.
Sie wirken heute noch ganz glückselig.
Ja, Sie sind leider Stroh geworden, weil ich nicht aufgepasst habe. Wenn Sie zu lange liegen im Trocknen, dann taugen Sie nichts mehr. Also habe ich das Geschenk auf die Art und Weise vernichtet. Es tut mir leid.
Herr Seemann-Eggebert, ich habe jetzt auch noch ein Geschenk für Sie. Bei uns kriegen nämlich alle, auch die nicht adligen Gäste, Geschenke. Und ich dachte, wenn Sie schon in Rheinland-Pfalz sind, dann sollen Sie was bekommen, was typisch ist für Rheinland-Pfalz und das so gut ist, dass es sogar im englischen Königshaus regelmäßig getrunken wird. Ich greife mal unter den Tisch.
Und wieder begehe ich ein Fauxpas. Ich habe nämlich kein Gegengeschenk.
Wir haben ja nicht so strenge Etikette-Regeln.
Na, sehr gut, okay.
Das ist hier ein Riesling aus Mertesdorf an der Mosel. Ich gebe Ihnen die beiden Flaschen rüber.
Es klingt schon mal ganz wunderbar. Und es sieht auch sehr schön aus.
Dieser Wein ist so gut, dass die Queen ihn regelmäßig trinkt, das englische Königshaus. Wenn Sie den jetzt in Hamburg trinken, also bitte nicht den Fehler machen wie bei den Zigarren.
Nein,
das ist Weißwein,
nicht.
Also nicht allzu lang stehen lassen. Also wenn Sie den dann zu Hause in Hamburg trinken, dann können Sie sich uns in Rheinland-Pfalz und der Queen in London gleichzeitig verbunden fühlen.
Das kann ich und bin dankbar für die Einladung und fand es sehr schön, mit Ihnen zu reden. Dankeschön.
Hat mir auch großen Spaß gemacht. Danke, dass Sie da waren. Wir sehen uns gleich nochmal auf der SWR1-Bühne im Foyer. Ich freue mich drauf.
Vielen Dank.